Ich bin meinem Gott von ganzem Herzen dankbar für das Thema, das wir auch in diesen Tagen hier betrachten dürfen, das Evangelium. Und das war für mich in der Vorbereitung so ein Trost, dass wir nicht unsere Gedanken weitergeben müssen, sondern dass wir nur Botschafter sein dürfen, dass die ewige Wahrheit, das ewige Evangelium von Anfang an schon gewesen ist. Und das ist die Botschaft, die uns Heil und auch Erlösung durchbringen soll. Und das ist eigentlich die Botschaft, die Jesus Christus doch für uns gebracht hat. Und das Thema, mit dem wir uns heute Morgen oder dieser Mittagszeit jetzt auch beschäftigen wollen, heißt das Ziel des Evangeliums. Und lasst uns bitte sofort auch unsere Bibeln aufschlagen. In 1. Korinther 2 und die ersten beiden Verse auch lesen. 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 2. Und hier schreibt Apostel Paulus: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. In meiner Schlachterübersetzung steht über diesem Absatz: Zentrum und Ziel der apostolischen Verkündigung. Und wenn wir jetzt angenommen den Apostel Paulus zu uns, zu dieser Stunde, zu diesen Tagen einladen würden, dass er zu uns käme und hier am Wort dienen würde, und er wäre hier und wir hätten mit Sicherheit diese große Bitte: Lieber Bruder Paulus, erzähl doch uns bitte, wie du persönlich zum Glauben gekommen bist. Erzähl doch uns von all deinen Missionsreisen. Erzähl doch uns bitte, was du alles erlebt hast, deine Leiden, was du alles mit Menschen erlebt hast, die Wunder, die du auch erlebt hast, das besondere Bezeugen Gottes. Und er würde aufstehen und würde uns die Botschaft aus dem zweiten Vers bringen. Und zwar, dass er nichts anderes wüsste als nur Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Und es würde uns vielleicht auch etwas überraschen. Wie kann es sein, nur Jesus als den Gekreuzigten? Aber er würde uns darin bestärken und würde sagen: Das verkündige ich nicht nur euch, sondern das verkündige ich überall, wo ich hinkomme. Das habe ich auch den Galatern so verkündigt, denen Jesus als unter ihnen gekreuzigt vor die Augen gemalt war. Und dieser Gedanke, gekreuzigt als unter ihnen gemalt, das heißt, so lebendig, so deutlich diese Botschaft. Und wir fragen uns vielleicht, warum gerade diese Botschaft des Jesus, des Gekreuzigten? Das Leben Jesu schließt doch viel mehr ein. Seine Wunder, sein Charakter können wir betrachten, was er hier auf der Erde vollbracht hat. Aber warum gerade diese Botschaft? Die Botschaft des Gekreuzigten. Seht nun in dieser Szene, sieht es zwar so aus, dass Jesus die größte Niederlage seines Lebens erlitten hat. Endlich haben ihn seine Feinde ans Kreuz gebracht. Sie haben ihn beiseite geschafft. Wir haben gehört, was uns Bruder Robert Witt gesagt hat, dass die Hölle in dem Moment, ja, eine große Feier veranstaltet hat. Es wurden die Hoffnung so vieler Menschen in dem Augenblick enttäuscht. Menschen, die gehofft haben, dass er derjenige ist, der das Volk Israel zum Beispiel auch von den Römern erlösen wird. Aber genau in dieser Botschaft, Jesus des Gekreuzigten, das war sein allergrößter Sieg, den er errungen hat. Seht, er hat die Mission seines Vaters erfüllt. Er hat sozusagen diesen langen Weg, der hinter ihm lag, den hat er in Treue, Schritt für Schritt, ist er weitergegangen. Und das war das Ziel seines Vaters für ihn als Sohn, das Kreuz. Und ich kann es mir vorstellen, was muss denn, ja, ich sag mal auch im Himmel alles, so vor sich gehen. Was haben die Engel eigentlich empfunden mit ihm, mit dem Sohn Gottes? Er, der Reine, der Heilige. Er hat hier auf der Erde gelebt. Und was muss er alles erleiden? Wie hat man ihn auch zum Schluss verspottet, verkannt? Wie hat man ihn als den bösesten Menschen so verurteilt und so verunglimpft? Und er als Sohn Gottes war ja trotzdem Mensch gewesen. Da sehen wir so deutlich, seht dieser Kampf in Gethsemane. Es war, wisst ihr, nicht so eine Nummer, dass er da so abgespult hat und hat gesagt, ja, ist so gar kein Problem. So, hier ist der Anfang, ich bin irgendwo geboren. 33 Jahre später, naja, ist das Ziel das Kreuz. Das werde ich schon schaffen. Ich bin ja schließlich Gottes Sohn. Seht, wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass er persönlich immer wieder die Kraft von Gott brauchte. Er musste immer wieder gestärkt werden. Und besonders jetzt dieser Kampf in Gethsemane, wo er Mensch ist, wo er ganz genau weiß, jetzt ist die Stunde der Entscheidung. Und er ist Mensch und er hat einen Wunsch, dass er natürlich nicht ans Kreuz geht. Aber der Engel kommt, er stärkt ihn und er kann sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Seht, und ich kann mir das so lebendig vorstellen, bei all dem Prozess, wie die Engel für ihn so mitgefiebert haben, wie sie so mitgebetet haben, dass er doch nicht aufgeben sollte, nicht so einen guten Anfang machen und dann irgendwo, ja, vielleicht kurz vorher, dann sagen, Vater, es tut mir leid, die Nummer war für mich zu groß, ich muss doch aufgeben. Seht, er ist diesen Weg gegangen, er ist ans Kreuz gegangen. Seht, und da hängt er noch am Kreuz und wie er dann noch versucht wird, dass die Pharisäer, die Hohenpriester sagen, steig doch herab, zeig doch uns noch ein Wunder. Aber er geht den Weg bis ans Ende. Seht, und der schlimmste Moment in seinem Leben war, als die Sünde aller Menschen auf ihn geladen war und als der Vater das sieht, wendet er sich von ihm ab. Das muss ein ganz schmerzlicher, ein bitterster Augenblick in seinem Leben gewesen sein. Er, der er immer Gemeinschaft hatte mit seinem Vater, und nun wendet sich der Vater ab von ihm. Aber seht, als das Blut aus der Seite Jesu geflossen ist, da wurde der Vater versöhnt. Und Jesus sprach aus, es ist vollbracht. Und er verschied. Und wir haben ja gehört den Gedanken, die Hölle feiert, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aber in dem Moment, ich kann mir vorstellen, wie der Himmel ja richtig explodiert vor Lob und vor Dank dem Sohn Gottes gegenüber, dass er es ausgehalten hat, dass er den Weg bis ans Ende auch gegangen ist, dass er nicht auch aufgegeben hat. Ach, seht, der Gedanke, der ist so groß und auch so wichtig. Er ist bis ans Ende treu gewesen. Und in dem Moment, wo er sagt, es ist vollbracht, ist der Vorhang im Allerheiligsten, im Tempel auch zerrissen. Und nun dürfen wir, kleine, schwache Menschen, haben wir den freien Zugang zum Vaterherzen. Es kommt vielleicht die Frage auf, warum musste Jesus diesen schweren Weg gehen und für uns auch so leiden? War es wirklich so schlimm bestellt um die Menschen? Und ich möchte jetzt in dieser Stunde auch etwas, ich sag mal so, herauszoomen. Und ihr werdet, wie auch Roland gesagt hat, dass eigentlich fast in jeder Botschaft so der Gedanke des Auftrages war, so werden wir auch in dieser Botschaft so an einige Punkte kommen, die die Brüder bereits gesagt haben und vielleicht uns noch sagen werden. Und das sollte uns nicht verdrießlich machen, sondern umso fester in dieser Botschaft auch machen. Lasst uns bitte Lukas 19, Vers 10 aufschlagen. Lukas 19, Vers 10. Die Frage ist ja, war es wirklich so schlimm bestellt um die Menschen? Wem musste eigentlich diese Botschaft gebracht werden? Und in Lukas 19, Vers 10 heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist das Ziel des Evangeliums, suchen, was verloren ist. Seht, wer ist denn verloren? Gott hat den Menschen, Adam und Eva, nach seinem Ebenbilde geschaffen. Und wir haben den Gedanken schon gehört, dass durch den Ungehorsam des ersten Ehepaares auch die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Lasst uns Psalm 14, die ersten drei Verse aufschlagen. Psalm 14, ab dem ersten Vers. Danach spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Vers 2, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder. Der Herr schaut und er sieht auch einen jeden einzelnen von uns auch heute in dieser Stunde. Und wozu schaut er? Auf die Erde. Er sucht einen, der verständig ist. Nicht viele, die verständig ist. Der hat noch so diese leiseste Hoffnung. Gibt es wenigstens einen hier auf dieser Erde, der verständig ist? Und der Psalmist David gibt hier die Antwort, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Seht, wie muss es Gott doch wehgetan haben? Er hat den Menschen, wisst ihr, so aus Staub hat er ihn genommen von der Erde, aus einem Erdklumpen hat er ihn dann geformt. Er hat den Menschen Leben eingehaucht, ein Stück aus der Ewigkeit lesen wir. Er hat ihm eine lebendige Seele gegeben. Aber dem Satan ist es gelungen, durch Ungehorsam das erste Ehepaar mit Zweifel auch ja zu füllen, dass sie Gott in Frage gestellt haben und sie sind in diese Sünde gefallen. Sie haben diese Prüfung nicht bestanden. Und jetzt überträgt sich das Ganze von Generation zu Generation. Und jetzt schaut mal der Zusammenhang. Gott hat den Menschen geschaffen. Er ist der Schöpfer. Wir sind ja das Geschöpf. Und somit sind wir sein Eigentum. Er hat uns geschaffen. Sein Eigentum. Und jetzt kommt Satan, verführt den Menschen und jetzt wird die Sünde von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben. Und jetzt sind wir auf einmal das Eigentum nicht mehr Gottes, sondern des Teufels und des Satans. Da ist keiner. Und ich möchte das mathematisch ausdrücken. 100% Sünder. Da gibt es nicht 1%, der von sich sagen könnte, ach, ich bin eigentlich doch gerecht vor Gott. Seht, und wir Menschen mögen diese Frage vielleicht rational irgendwie beantworten und sagen, naja, es gibt gute Menschen und es gibt, naja, etwas schlechtere Menschen. Ja, also Menschen, die grobe Sünden tun. Und naja, es gibt aber Menschen, die wirklich ein schönes, anständiges Leben auch führen. Seht aber, bei Gott ist Sünde Sünde, ob sie klein ist oder ob sie groß ist. Es macht keinen Unterschied. Lasst uns Apostelgeschichte 26 aufschlagen. Auch diese Stelle haben wir betrachtet. Die Verantwortung des Paulus vor Agrippa. Und hier spricht Gott noch zu Paulus. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Seht, wir müssen es richtig verstehen, dass ein jeder von uns, der nicht Leben aus Gott hat, sich unter der Herrschaft Satans befindet. Sozusagen automatisch fallen wir dann in diese Tatsünde, weil das Böse schon in uns ist und wir gehören somit automatisch dem Machtbereich Satans an. Wir waren das Eigentum Gottes und sind nun für Gott verloren gegangen. Das war ja unser Ausgangsgedanke. Gottes Ziel ist es, zu suchen, was verloren ist. Und somit ist der Mensch für Gott durch die Sünde verloren gegangen. Aber es heißt weiter in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Seht, Gott hat sich nicht abgefunden damit und hat gesagt, ja gut, ja, jetzt sind sie für mich irgendwie verloren, dann werde ich mir etwas anderes überlegen. Nein, sein Herz, es hing an den Menschen. Er wollte doch Gemeinschaft mit ihnen haben und er ist uns nachgegangen, wisst ihr, und er sucht einen jeden Einzelnen von uns. Und wir haben gehört, wie wir kreativ sein sollten, wie wir den Auftrag Gottes anderen Menschen weitergeben sollen. Aber ich kann euch sagen, Gott ist kreativ in dieser Hinsicht, um einen jeden Einzelnen von uns auch zu finden und zu sich auch ziehen. Er gebraucht Umstände, er gebraucht Mittel, wo wir vielleicht als Menschen überhaupt nicht so draufgekommen wären. Aber bei dem einen kann er hier andocken, bei dem anderen kann er hier eine Hilfe sein. Seht, in Offenbarung 3, Vers 20 heißt es zum Beispiel, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wie stellen wir es uns eigentlich so ganz praktisch, dieses Klopfen, vor? Gott ist jetzt ja außerhalb unseres Herzens. Er steht draußen. Und ich möchte diesen Zugang zu uns doch finden. Und jetzt gibt uns hier der Apostel Johannes in Offenbarung so dieses Bild, dass Jesus anklopft. Wie macht er das? Nimmt er so einen großen Rambock und dann geht's los und er schlägt. Ne? Er klopft einmal, zweimal, dreimal. Und das Ganze geht so lange, bis er endlich so ein großes Loch reingehauen hat. Und endlich hat er es geschafft. Jetzt kann er durch diese kleine Öffnung reingehen in das Herz und ja, hier bin ich. Geht Gott so vor? Was heißt eigentlich dieses? Siehe, ich klopfe an. Wir haben so ein wunderschönes Chorlied, das heißt, horch, es klopfert. Horch, es klopfert. Er wird uns nie überfallen. Er hat uns als Menschen einen freien Willen geschenkt und darum mahnt er uns, er klopft an unsere Herzenstür. Aber aufschließen müssen wir selber. Lasst uns bitte weiterlesen, Offenbarung 3, Vers 20, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. Diese Tür müssen wir von innen auftun. Erst dann heißt es, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Aber dieser Gedanke, siehe, ich stehe da und klopfe an, der hat noch eine Wahrheit. Wenn ihr persönlich jemand besuchen wollt, und ihr habt eigentlich ja gar nicht so euch abgesprochen, fährt er vielleicht irgendwo auch mal vorbei in der Nähe eures Freundes oder der Freundin und sagt, Mensch, die könnte ich mal kurz besuchen gehen. Und ihr kommt zum Haus und ihr klopft an, ihr klingelt. Und meine Frage ist, wie lange bleibt ihr dann stehen? Ihr klingelt einmal, macht niemand auf. Zweimal. Er schaut merkwürdig. Eigentlich um die Zeit müsste doch der oder diejenige doch zu Hause sein. Aber irgendwie macht niemand auf. Ihr klingelt vielleicht noch einmal. Dann schaut ihr euch ratlos um und sagt, naja, muss ich halt mal ein anderes Mal kommen. Und er geht dann weg. Seht, und so arbeitet auch der Geist Gottes. Er wird uns nie überrumpeln. Er wird nie sozusagen mit der Tür ins Haus auch fallen. Er klopft an, er klopft an, er klopft an. Aber wenn wir diese Tür nicht auftun, dann geht er einfach weiter. Und wisst ihr, das ist so eine tiefe Wahrheit hier drin. Wir können uns nicht bekehren, wann wir wollen. Wann wir meinen, ja, also jetzt werde ich vielleicht noch dieses oder jenes tun, und erst dann, meine ich, doch wird doch ein guter, passender Zeitpunkt auch sein. Ich möchte euch den dringenden Rat geben, wenn Gott zu euch spricht, wenn er an eurer Herzenstür anklopft, dann tut diese Tür auf. Sonst geht er weiter. Seht, Gott ist kreativ, er sucht Wege und Möglichkeiten und Mittel, um uns zu erreichen. Aber er möchte uns auch von unseren Sünden überführen. Er möchte unsere Augen auch öffnen. In Apostelgeschichte 26, das Wort, was wir zuletzt gelesen haben, heißt es, Apostelgeschichte 26, den 18. Vers, er wollte den Apostel Paulus, ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen. Das ist das Ziel auch des Evangeliums, das kleine Zwischenziel, uns die Augen doch zu öffnen und uns doch überführen von unserer Selbstgerechtigkeit, von all dem, wo wir denken, ach, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Lukas 19, Vers 10 wieder, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Seht, wir haben ein wunderschönes Wort in Kolosser 1. Lasst uns auch diese Stelle bitte aufschlagen. Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Da heißt es so, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns errettet. Er, Jesus Christus, er allein hat dieses für uns auch vollbracht. Seht, er hat alle Vorkehrungen getroffen, um uns auch zu retten. Und das ist sein Ziel, nicht nur zu suchen, was verloren ist, sondern er möchte uns dann, das verlorene Schäflein, er möchte uns doch retten. Aus der Lage, in die wir uns doch selber auch hinein manövriert haben. Das ist das eine Ziel, uns von unseren Sünden zu erretten. Aber wir wollen weitergehen. Die frohe Botschaft des Evangeliums, sie schließt mehr ein. Lass uns doch bitte Matthäus 9, Vers 35 lesen. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und wir können jetzt so viele eigentlich Schriftstellen anführen aus den Evangelien, wo es heißt, und er heilte alle. Und alle, die zu ihm kamen, denen hat er geholfen. Seht ihr, und das ist auch eine ganz besondere Botschaft. Durch die Sünde sind auch Krankheiten zu uns hindurchgedrungen. Und wenn auf uns oder uns das eine oder das andere auch befällt, so ist auch das die frohe Botschaft für uns, dass Jesus auch hier uns helfen möchte. Seht, der 36. Vers. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Und sollte jemand unter uns sein, der auch eine Krankheit hat, der auch an etwas leidet, so ist das Blut Jesu Christi auch dafür geflossen, dass er uns auch hier doch helfen möchte. Es ist eine wunderbare Botschaft. Seht, Jesus war auf dieser Erde. Er kennt, wie es den Menschen geht. Er weiß, wie es uns geht. Und darum heißt es auch hier in dem 36. Vers, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Seht, und Jesus hat auch mit dir Mitleid, wenn du an Krankheiten auch leidest. Aber diese frohe Botschaft, sie schließt auch noch mehr ein. Lasst uns bitte in die Apostelgeschichte 10, Vers 38 gehen. Und hier ist Petrus bei Cornelius. Und jetzt erzählt Petrus von Jesus auch. Und hier heißt es so, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Diese Gedanke, und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das lesen wir an so vielen Schriftstellen, an anderen Schriftstellen, in den Evangelien auch, dass er ein Geist austrieb, dass er dem einen, dem anderen geholfen hat. Und jemand hat mal gesagt, wenn das Evangelium gepredigt wird und wenn nur die Befreiung von der Sünde auch gelehrt wird, wenn aber die Befreiung von der Krankheit und von dem Machtbereich Satans nicht gelehrt wird, dann ist es ein halbes Evangelium. Es ist kein volles Evangelium. Und da wollen wir doch achten. Seht, und vielleicht wird der eine und der andere sagen, ja, aber das sieht man ja gar nicht so in unserer Zeit wie zu den Zeiten Jesus. Und doch möchte ich an dieser Stelle einfügen, Gott heilt auch heute noch. Das sind wunderbare Erfahrungen, die wir immer wieder auch hören dürfen, was wir persönlich auch bezeugen dürfen. Er befreit von der Macht des Satans und es ist etwas Besonderes. Seht, Gottes Wort sagt nicht umsonst, auch der Glaube kommt aus der Predigt. Und somit müssen wir den ersten Schritt tun. Wir müssen darüber predigen, wir müssen das Wort Gottes verkündigen und wir müssen das Wort einfach im Glauben fassen. Und wir wollen jetzt weitergehen. Was können wir eigentlich als sündige Menschen Gott geben? Was können wir ihm geben? Wir können ihm überhaupt nichts geben. Aber er möchte uns so viel geben. Und darum heißt die Devise, wir müssen von Gott nehmen. Seht, er hat den Weg gebahnt. Er hat alles vorbereitet. Und es liegt jetzt an uns, auch das Wort im Glauben so zu fassen. Es heißt auch in einem Lied, nimm, er steht da mit geöffneten Händen. Nimm aus der Fülle, die Jesus dir gibt. Seht, seine Schatzkammern, sie sind voll. Er möchte uns geben und er ist treu und gerecht. Wenn wir zu ihm kommen, dann wird er das selbstverständlich auch tun. Wir haben den Glauben angesprochen, den brauchen wir unbedingt. Gott möchte diesen Glauben, diesen echten Glauben in uns wirken, damit es nicht nur eine Theorie ist, die wir einfach ja so mal hören, sondern dass wir es persönlich auf uns anwenden und sagen, ja, Herr Jesus, es steht so geschrieben und ich glaube deinem Wort. Lasst uns bitte Korinther, in 1. Korinther 2, die Verse 4 bis 5 lesen. 1. Korinther 2, die Verse 4 bis 5. Und ich werde hier mal aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Da heißt es so, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Seht, und darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur eine Theorie haben, dass wir sagen, naja, es steht einfach etwas geschrieben und das wird schon irgendwie so sein. Nein, der Apostel Paulus sagt, dass der Glaube sich auf das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes auch stützt. Und ich bin Gott so dankbar, dass Gott bisher unter uns geredet, dass er uns unter uns gearbeitet hat, dass Seelen sich bekehrt haben, dass Seelen auch schon Heiligung gesucht und auch gefunden haben. Seht, es ist nicht selbstverständlich, der Geist Gottes, er arbeitet unter uns. Und ja, Gott möge unseren Glauben auch hierin doch weiter auch stärken. Das weitere Ziel des Evangeliums ist, was wir in der vorhergehenden Botschaft gehört haben, das Wort Gottes auch zu verkündigen. Und ich möchte diesen Gedanke nicht wiederholen. Er wurde uns ja sehr schön ans Herz auch gelegt. Ein weiteres Ziel des Evangeliums ist, was wir in Johannes 17 lesen, das Gebet Jesu für seine Jünger. Johannes 17, die Verse 20 bis 22. Da heißt es so, ich bin aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Seht, das Ziel des Evangeliums ist die Einheit der Kinder Gottes. Eine schlichte, eine einfache Botschaft. Das heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, ist mein Bruder, ist meine Schwester. Jetzt wird vielleicht die eine oder die andere Frage oder der eine oder der andere Gedanken bei uns aufsteigen. Wie ist es überhaupt, auch bei uns in den Ortsgemeinden? Wir sind doch alle unterschiedlich und jeder von euch hat auch Freunde, Freundinnen und man hat so eine gewisse Gruppe um sich und mit denen verstehe ich mich ganz gut. Irgendwie der andere, der hat so ein bisschen komische Ansichten, der wird so ein bisschen beiseite geschoben. Und dann bildet sich noch irgendwo eine Gruppe. Seht, Gott hat uns Menschen alle sehr unterschiedlich geschaffen, in unserem Charakter, in unseren Fähigkeiten. Aber wisst ihr, das Werk Gottes an unseren Herzen, es ist ein einheitliches. Und wenn jemand Leben aus Gott hat, dann ist es mein Bruder, dann ist es meine Schwester. Und ich möchte euch diese Botschaft mitgeben, wir können unsere Brüder und Schwestern nicht aussuchen. Seht ein praktisches Beispiel. Bei uns in der Familie, wir sind 5 Kinder und ich bin der Älteste und nach mir kamen dann 4 Mädchen. Der große Jammer. Ja, ich muss sagen, als meine vorletzte Schwester geboren ist, die ist 10 Jahre jünger wie ich, da erzählt meine Mama, da habe ich bitterlich habe ich geweint. Ich wollte doch so gerne jemand haben, der mit mir doch Fußball spielt. Ah, es war wieder eine Schwester. Und bei der 5. da habe ich nicht mehr geweint, das war sowieso zwecklos. Ja? Seht, wir können unsere Geschwister nicht raussuchen. Aber dann sind sie trotzdem meine Geschwister, mein Bruder, meine Schwester. Seht, und Jesus knüpft noch etwas an diesen Gedanken an. Und lasst uns den nochmal lesen in dem 21. Vers. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Seht, wir haben von einem Auftrag gesprochen in der vorhergehenden Stunde. Und die Welt um uns herum, sie beobachtet uns, sie sieht uns. Und es ist einfach, mein Gebet, mein Flehen zu Gott, dass Gott uns auch in unserer Zeit hierin doch helfen möge. Dass er uns auch die Augen öffnet für das, was bei Gott wichtig ist und nicht das, was bei uns vielleicht wichtig ist, unsere Tradition, unsere Überlieferung und dass wir aus diesem Grund vielleicht jemand ausschließen, jemand ausklammern und sagen, das ist nicht mein Bruder. Aber das Kennzeichen, das ist eindeutig, Leben aus Gott. Ein weiteres Ziel. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht. Und dieses Licht ist gekommen und das Licht möchte etwas auch bei uns bewirken. Dieses Licht des Evangeliums, es hat Licht gebracht auf so viele Verheißungen des Alten Testamentes. Lasst uns bitte aufschlagen, Lukas 24. wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist. Lukas 24, die Verse 25 bis 27. Die Emmaus-Jünger, sie klagen ihm so einiges und sagen, Mensch, hast du das überhaupt mitbekommen, was alles passiert ist? Und sie haben ja die Welt nicht mehr verstanden. Er, der Messias, ja, ist auf einmal gestorben. Er ist weg. Und hier heißt es jetzt von dem 25. Vers, und er sprach zu ihm, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er fing bei Mose an. Wir haben den Gedanken von Robert gehört, wie eigentlich das Evangelium von dem ersten Kapitel der Bibel eigentlich anfängt und sich durch die ganze Bibel auch hindurchzieht. Dieser rote Faden, der hier gegeben ist. Und wie auf einmal, es waren Verheißungen, viele Verheißungen gegeben worden auf den Messias. Jetzt ist das Licht da und jetzt sieht man all das in einem wunderbaren Licht, wie sich so eine, das zweite, das dritte, es hat sich alles erfüllt. Es ist ein wunderbares Licht, was Gott hier gegeben hat. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Und damit möchte er etwas erreichen. Lasst uns bitte Matthäus 4, Vers 16 aufschlagen. Matthäus 4, Vers 16. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Sag mal, wer ist hier eigentlich gemeint? Wenn es hier eigentlich zweimal ist, hier der gleiche Gedanke. Das Volk, das in der Finsternis wohnt. Und dann wird später gesprochen von einem Land des Todesschattens. Wer ist hier eigentlich gemeint? Sag mal einfach mal so eine Antwort aus der Mitte. Das waren alle Menschen gewesen. Seht, das ist Gottes Sichtweise auf uns Menschen, dass der Mensch, der in Sünde lebt, er lebt in diesem Land des Todesschattens und gehört zu diesem Volk, das in der Finsternis lebt. Seht, das ist Gottes Sichtweise. Und als wir heute Morgen hierher fuhren, dann habe ich das im Auto auch gesagt, ja, die Sonne schien so hell, so schön. Wir sind so frohen Mutes, fahren hierher. Wie empfinden wir eigentlich unsere Menschen um uns herum? Wohnen wir wirklich auch in der heutigen Zeit in diesem Land des Todesschattens? Es ist doch hell um uns herum. Die Natur ist so freundlich, die Sonne scheint. Wie sehen wir eigentlich unsere Mitmenschen? Seht, Jesus ist umhergewandert und er hat die Menschen gesehen, die verschmachteten. Und wir haben gelesen, und er hat Mitleid mit ihnen gehabt. Barmherzigkeit hat er mit ihnen gehabt, weil er sie so gesehen hat, wie sie tatsächlich vor ihm standen. Und wir sehen uns selber vielleicht, wir sehen unsere Mitmenschen, glaube ich, ganz, ganz anders. Und es wird uns vielleicht gar nicht so bewusst, in welch einer Dunkelheit, sich der Sünder befindet. Das ist der geistliche Zustand einer Sünders. Und jetzt frage ich mal so, wenn jemand ja in so einem, ja, Land des Todesschattens wohnt, in der Finsternis, in der völligen Finsternis wohnt. Vielleicht habt ihr das auch erlebt, also nicht so bloß eine Halbdunkelheit, wo man doch so Umrisse erkennt oder sonst wie, da kann man sich doch ein bisschen orientieren. Aber wenn komplette Finsternis da ist, da kannst du dich überhaupt nicht orientieren. Kein Anhaltspunkt, man tappt umher, man stolpert, man fällt. Und das sind alles eigentlich nur so ganz kleine Beispiele eines Sünders. Man wandert ziellos durchs Leben, beziehungsweise nimmt die Ziele ins Auge, die eigentlich vor Gott so falsch, so verkehrt sind. Und man stolpert von einer Sünde in die andere und wird immer stärker auch hier gefangen. Da ist Finsternis. Und diese Finsternis, sie gereicht nachher in das Land des Todesschattens. Es ist nicht nur hier, dass wir ja in diesem geistlichen Tod uns befinden, sondern wir haben auch gehört, wenn wir unser Leben hier auf Erden auch ableben, dann gibt es eigentlich nur zwei Orte. Und hier wird Bezug genommen auf diese ewige Verdammnis. Aber seht, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ich möchte jetzt auch praktisch werden. Wenn Gott mich angezündet hat, wenn Gott dich angezündet hat, wie wir heute Morgen gehört haben, wenn Gott dieses Feuer in unser Herz gegeben hat, dann hat Gott eine Aufgabe für uns. Und Gott hat mir so ein Bild auch gegeben, ein Bild gegeben. Lasst uns mal vorstellen, wir nehmen jetzt hier zum Beispiel Tuningen, und versuchen jetzt uns vorstellen, jetzt diese Stadt, diese Straßen, so auf einer Karte, Stadtkarte, sage ich mal so, vor uns. Und ja, die ist ganz, ganz schwarz. Da ist ganz, ganz dunkel. Und jetzt gibt es hier einen roten Punkt. Eine Seele, die dieses Feuer in sich trägt. Ein Kind Gottes ist, Leben aus Gott hat. Und das ist so dieser rote Punkt in einem Haus. Und dieser Punkt, der leuchtet. Und dieser Punkt, der leuchtet tagsüber und er leuchtet auch bei Nacht. Selbstverständlich, auch wenn wir schlafen, dann sind wir Kinder Gottes. Der leuchtet hindurch. Und morgens wachen wir auf und dann merkt man, oh, der Punkt, der bewegt sich. Der geht vom Schlafzimmer, dann zum Bad, geht dann in die Küche, macht sich fertig, geht raus aus dem Haus, setzt sich ins Auto rein und fährt dann. Fährt durch die Straßen und man sieht auf dieser Karte, die ganz dunkel ist, diesen roten Punkt ganz deutlich. Er fährt durch die Straßen zum Arbeitsplatz oder mit dem Bus zur Schule, zur Ausbildung, zum Studium. Er steigt dort wieder aus, wo er angekommen ist, geht wieder rein in das Gebäude und man sieht weiter, wie sich der Punkt bewegt. Dann sitzt er mal eine Weile, dann steht er wieder auf und geht irgendwo hin. Und abends geht das Ganze wieder zurück. Das ist der rote Punkt und ich frage euch, wird man den roten Punkt, dieses Feuer auf diesem absolut schwarzen Hintergrund sehen oder nicht sehen? Ja. Dankeschön. Unbedingt wird man es sehen. Das kann ja gar nicht sein, dass man so etwas nicht sieht. Einen roten Punkt auf einem schwarzen Hintergrund. Das sieht man unbedingt. Und jetzt stellt euch vor, in diesem Haus ist nicht nur ein Punkt, es sind zwei Punkte. Zwei Menschen, die schon Gott dienen. Oder vielleicht eine ganze Familie. Vier Personen oder sollen es noch mehr sein. Und die morgens aus diesem Haus so in alle Richtungen auch rausgehen. Der eine fährt zur Schule, der andere zur Arbeitsstelle, der andere zur Schule. Jemand bleibt vielleicht auch im Hause. Das heißt, man verteilt sich. Und die Möglichkeit, durch dieses Licht zu sehen, ist doch jetzt auf einmal viel, viel mehr Menschen gegeben. Und wenn wir das Ganze weiterschauen, und ich sag mal auf eine Ortsgemeinde beziehen, lasst uns mal einfach den Mittwochabend nehmen. Es steht wieder eine Gebetsstunde an. So, wir kommen vielleicht müde von unserer Schule, von dem Studium nach Hause. So, endlich zu Hause angekommen, gegessen. So, und jetzt bleibt dieses rote Licht zu Hause sitzen, ne? Und lernt weiter, sage ich mal so, ne? Ja, ein jeder strömt doch zum Haus Gottes. Es ist wieder Gebetsstunde. Seht, und jetzt aus allen Richtungen, ob es jetzt nur Tuningen ist, ich weiß, dass hier die Geschwister sehr verteilt sind, auch in die umliegenden Ortschaften, aus den verschiedenen Dörfern und Städtchen, kommen jetzt diese rote Punkte zu einem Ziel zusammen, ins Gemeindehaus. Und das möchte ich auf eine jede einzelne Ortsgemeinde übertragen. Das ist nicht nur hier so. Und was meint ihr? Wird man dieses Licht, was hier jetzt leuchtet, wird man es sehen oder nicht sehen? Das wird man unbedingt sehen. Seht, was ich damit sagen möchte. Jesus hat zwar dieses Licht gebracht, aber wir haben auch eine Verantwortung. Lasst uns bitte doch aufschlagen, Philipper 2, Vers 15. Philipper 2, Vers 15, da heißt es so: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Seht, und hier ist keine Möglichkeitsform gegeben, sondern hier heißt es so: Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter. Keine Möglichkeit. Der rote Punkt erleuchtet. Seht, und ich habe mich persönlich gefragt, ich bin von Natur aus, ja, sage ich mal so, etwas schüchtern auch, und habe mich natürlich auch oft genug die Gelegenheit gehabt, mich selber zu ertappen. Spielen wir nicht in unserem Leben so manches Mal diese graue Maus? Ja, dass auf einmal, ja, wir uns so gar nicht trauen. Wir hätten jetzt die beste Möglichkeit gehabt, etwas vielleicht zu sagen, ein Zeugnis zu geben. Ja, und auf einmal versagen wir so. Es ist doch so einfach, sich irgendwo zu verstecken, etwas unterlassen, vielleicht etwas zu präzisieren, nein, wozu denn das? Vielleicht kommt bei dem anderen komische Gedanken auf. Es ist doch viel leichter, als eine graue Maus zu leben, als ein roter Punkt zu sein. Seht, das ist der eine Gedanke, aber der andere Gedanke ist, als ein roter Punkt zu leben, das ist unser Wandeln. Seht, unser Wandeln, unser Benehmen, unsere Reaktion auf, ich sag mal, wenn wir mit so manchen Sachen konfrontiert werden, das tut eigentlich die Menschen am meisten überzeugen. Jemand hat mal erst gestern zu mir so gesagt, wenn ich sehen möchte, ob die Person in dem Sinne echt ist, ob sie mir nicht irgendetwas erzählt, dann schaue ich ihn so ein bisschen genauer an, ja, dann schaue ich so ein bisschen auch ins Privatleben rein. Wie läuft es denn da? Und das ist der Wandel. Und wir, ja, das ist doch so selbstverständlich. Menschen beobachten uns. Wir können uns eigentlich ja nirgends in dem Sinne verstecken. Und entweder sind wir authentisch oder wir sind nicht authentisch. Und das größte Hindernis, das haben wir gestern Abend noch abends auch betrachtet, den Gedanken auch ganz kurz. Das größte Hindernis, um das Evangelium auch weiterzutreiben, es weiter auch zu sagen, ist ein Leben, ja, nur als ein Bekenner. Wir haben zwar den Namen, aber das Leben an sich verleugnen wir. Wir verleugnen die Kraft und somit können wir überhaupt dieses Feuer bei dem anderen nicht anzünden, weil er weiß, der spielt eine Show ab. Er sagt vielleicht etwas, aber er lebt es überhaupt nicht aus. Man fragt sich wirklich, wenn man sich Matthäus 5 aufschlägt. Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Da präzisiert der Herr Jesus nochmal diesen Gedanken und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dazu sind wir berufen, ihr seid das Licht der Welt. Er ist gekommen, er hat das Licht gebracht, er hat uns angezündet und nun gilt es, diesen Auftrag, diese Botschaft, diese frohe Botschaft des Evangeliums weiterzutragen. Seht du nochmal der Gedanke, es sind Menschen, die ins Finsternis leben. Und was wünscht sich eine Person mehr? Und ich möchte hier einfach so praktisch sagen, wenn man so in die Gespräche geht, man möchte ein glückliches Leben führen. Man möchte ein Leben führen, ja, wo man wirklich etwas hat. Und wie sagt man immer wieder, man fällt in eine Sünde, in die zweite, in die dritte. Seht, die Leute, die sind entmutigt, ja, und sie sehnen sich nach einem Licht. Sie sehnen sich nach einer Hoffnung. Und darum hat mir Gott diesen Gedanken so groß und so wichtig gemacht, dass wir auch unsere Verantwortung ja sehen und ja sie auch wahrnehmen. Ein weiteres Ziel des Evangeliums ist, den Menschen Frieden zu bringen. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Seht, Gott möchte uns diesen Frieden bringen untereinander. Er möchte aber vor allem diesen Frieden zwischen uns Menschen und ihm Gott doch bringen. Dass wir endlich doch in Frieden leben können. Und wenn wir allgemein so, ja, die Geschichte der Menschen anschauen, und wir müssen gar nicht so weit zurückgehen in der Geschichte, sondern in die heutige Zeit einfach reinzoomen. Wie viel Not, wie viel Elend, wie viel Unfrieden unter den Menschen doch da ist. Da ist Unfrieden, der natürlich aus diesem sündigen Herzen hervorsprießt, in den Familien, Unfrieden unter den Geschwistern, zwischen den Eltern und den Kindern. Es ist Unfrieden unter quasi Freunden. Man hat so lange einen Freund, solange es irgendwie einem passt, aber dann lässt man die Freunde doch so schnell fallen. Es ist Unfrieden auf der Arbeit. Es ist Unfrieden unter den Völkern. Und da sehen wir immer wieder und werden immer wieder sozusagen dessen erinnert, was sich da abspielt, hat in ganz, ganz kleinen Keim in deinem und in meinem Herzen, in dem Herzen eines jeden von uns, dieser Unfriede, dieses Auflehnen gegen Gott, dieses Nicht-Gönnen auch ja des Guten, des Friedens auch dem anderen. Seht, und das ist die Botschaft des Evangeliums, Frieden, Frieden dieser Welt doch zu bringen. Und wir haben so ein schönes Jugendlied, Frieden, den die Welt uns nicht bieten kann. Wir können da so viel suchen, wir können da uns noch so viel umschauen, aber diesen tiefen, inneren Frieden wirst du nirgends finden. Das Ziel des Evangeliums ist aber auch ganz praktisch. Es ist nicht nur diese Theorie, wo wir nur etwas hören und ja, zu den Gottesdiensten nur gehen, sondern Gott möchte uns insofern verändern, dass unser ganzes Leben natürlich auch davon auch zeugt. Und das ist der Punkt bei mir, die Wohltätigkeit des Evangeliums. Wir haben schon in Apostelgeschichte 10, Vers 38 gelesen, was Petrus doch von Jesus berichtet hat. Apostelgeschichte 10, wer von Jesus bezeugt, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat. Er tat Gutes. Seht, er hat nicht für sich einfach so gelebt, sondern er hat ein Ziel gehabt. Er hat Gutes getan. Eine sehr bekannte Schriftstelle. Matthäus 25, die das Ganze ja noch präzisiert. Matthäus 25, 34 bis 36. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Denn ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und zählen all das jetzt wieder auf? Wo haben wir dich überhaupt so gesehen? Und dann die Antwort in dem 40. Vers, und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Und ich komme wieder auf diesen Gedanken des Wandels auch zu sprechen. Seht, es ist authentisch. Es ist authentisch dann unser Leben, dass wir auch unsere Mitmenschen um uns herum auch wahrnehmen. Wie geht es eigentlich ihnen? Haben sie eine Sorge? Brauchen sie Hilfe? Gebetsunterstützung? Oder ganz praktisch auch? Kann man jemandem helfen? Ich denke, es ist eine sehr, sehr gute Aufgabe, vor allem für uns junge Menschen, dass wir auch hier in unserer Zeit richtig auskaufen, dass wir auch Gutes tun, wo wir nur können. Und ich möchte euch einen Tipp geben, wenn ihr vielleicht nicht wisst, wo ihr anfangen könnt, dann bittet Gott, dass er euch etwas, ja, wie man so sagt, vor die Tür legt, ja? Dass ihr auf einmal seht, ja, da habe ich eine Kleinigkeit. Da kann ich wirklich etwas tun, jemandem helfen. Und ich möchte es noch präzisieren. Denkt nicht sofort an diese Aufgaben, die irgendwo draußen liegen, sondern fangt klein in der Familie an. Es sind diese praktischen Aufgaben. Und ja, wir versuchen, ich sag mal, die Kinder jetzt schon zu erziehen, dass sie natürlich auch irgendwie in der Familie behilflich sind, die eine, die andere Aufgabe übernehmen. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man etwas älter ist. Oh, dann hat man auf einmal ja, man ist mobil und eigentlich ist man ja dann ja, ich sag mal so, kaum zu Hause. Ja? Man kann auch dorthin und jenes und ich habe hier was vor und dort und kommt nur so aufs Fertige. Ne? Mama kocht und wäscht alles und macht und tut. Und die Frage ist, zum einen schätzen wir das Ganze. Aber ich möchte euch mitgeben, dass wir uns üben in der Familie. Wir haben heute einen praktischen Gedanken gehört, dieser Dienst in der Gemeinde, auch bei diesen praktischen Dingen. Und dann, wenn wir hier Übung haben, wenn wir uns hier bewähren, dann wird Gott uns weiterführen. Er wird uns Türen öffnen, wo wir auch anderen Menschen helfen können. Dann ein besonderer Gedanke ist noch, das Evangelium ist eine Siegersbotschaft. Das Evangelium ist eine Siegersbotschaft. Und das möchte ich euch, ja, so einfach und so schlicht sagen. Und ich möchte und bete, dass Gott diesen Gedanken in euch so entzündet und so groß und wichtig macht. Seht, Jesus hat den Teufel überwunden, das haben wir gesehen. Und er gehört auch schon am Montag. Er hat dem Teufel den Kopf zertreten. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Und jetzt das Ziel des Evangeliums aus diesem Gedanken. Jesus ist der Sieger, er ist auferstanden. Und diese Botschaft, sie gibt doch uns allen so viel Mut, sie gibt uns so viel Zuversicht. An dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, so zu leben, dass wir auch ein Überwinderleben führen. Und jetzt wird vielleicht der eine und der andere sagen, Mensch, aber das ist doch nicht immer so. Selbstverständlich. Wir gehen durch Zeiten hindurch, wo Gott uns zubereitet, wo Gott uns auch mal in ein Tal auch führt, wo wir auf einmal die Sonne nicht mehr sehen. Er möchte uns etwas beibringen, dass wir etwas lernen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Lektionen ja von Gott auch annehmen. Aber gerade in diesen Lagen und für diese Lagen gilt doch diese Botschaft, dass Jesus der Sieger ist. Seht, wenn es mir gut geht, ja, dann geht es mir gut. Dann ist die Botschaft sozusagen, dass Jesus Sieger ist, vielleicht nicht so wichtig für mich. Es geht mir gut, es gelingt mir alles. Aber gerade in solchen Situationen, wo es euch nicht gut ist, gut geht, wo ihr vielleicht ja gestolpert seid, wo ihr hingefallen seid, wo ihr eine Niederlage erlitten habt, da ist die Botschaft, Jesus ist der Sieger. Und ganz besonders möchte ich euch diesen Gedanken mitgeben, wenn wir allgemein so in die Gespräche gehen, und nicht nur jetzt unter euch jungen Menschen, sondern auch mit den etwas Älteren, dann kommt so viel, es ist alles so schwer. Auf der Arbeit ist schwer, Kinder erziehen ist schwer, alles ist schwer, alles ist so schwer. Und man hat so viel zu tun. Ja, das Leben ist nicht einfach. Aber seht, dafür ist Jesus doch auch gekommen. Seht, ich habe mich gefragt, wie wollen wir diese frohe Botschaft anderen Menschen verkündigen, wenn wir so ein griesgrämiges Gesicht haben? Seht, und das fängt doch bei uns an. Das fängt bei uns an, wenn wir jeden Morgen aufstehen und sagen, wie Paulus, was soll ich tun, Herr? Lehre doch du mich, zeige doch du es mir. Und unter anderem bedeutet es, begegne freundlich deine Menschen. Seht, jemand hat mal so einen Ausspruch gesagt, ein Lächeln ist meistens ein Bumerang, der zurückkommt. Wir lächeln und auf einmal sehen wir, oh, der andere blüht auch irgendwie auf. Ja? Und seht, und die Freude, die wir anderen geben, die kommt auch in unser eigenes Herz zurück. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur eine Theorie haben. Ja, wir müssen irgendwo hingehen, irgendwas machen. Es sind ganz praktische Dinge in unserem Leben, wo wir anknüpfen können. Und das ist das Ziel des Evangeliums. In diesen kleinen, praktischen Dingen. Einmal hat ein Pharisäer dem Herrn Jesus eine Frage gestellt, die ihr alle kennt. Was ist das erste und das größte Gebot? Wir finden es in Matthäus 22, die Verse 36 bis 38. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und da antwortet Jesus, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und ich möchte hier nur auf diese drei Wörter eingehen. Ganz. Dreimal heißt es ganz. Was möchte uns Jesus hier auch doch lehren? Er erklärt es an einer anderen Stelle. Markus 8, Vers 35. Markus 8, Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Und jetzt eine Frage an euch. Denn wer sein Leben verliert. Ich nehme an, es ist einem jeden von uns schon so passiert, dass wir ja eine Sache verlegt haben, dass wir etwas verloren haben. Und wir haben es, denke ich, persönlich schon erfahren oder vielleicht auch von anderen gehört. Man sucht. Die Sache ist einem so wertvoll und so wichtig. Und man findet die Sache einfach nicht. Und man geht ins Gebet, man bringt es Gott. Und auf einmal öffnet Gott ja die Augen. Und da, wo man vielleicht ja schon ein paar Mal vorbeigegangen ist, auf einmal, oh, da liegt ja die Sache. Ich habe es gefunden. Wir dürfen auch in diesen Dingen ganz wunderbar zu Jesus auch kommen. Aber was heißt es hier eigentlich, wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Was ist für uns, ich sag mal so, die Frage ist, das Wertvollste in unserem Leben? Vielleicht so zwei, drei Antworten aus der Mitte. Was ist das Wertvollste in unserem Leben? Denkt einfach praktisch. Wir würden sagen, ja, unser Leben. Oder? Ist es uns wertvoll? Ich denke schon, ne? Ich denke, es macht ja doch einen Unterschied, ne? Ob ich lebe oder halt nicht lebe. Es scheint irgendwie doch wertvoll für uns zu sein. Aber was heißt es hier auf einmal? Wer sein Leben verliert, um meinetwillen? Was möchte Jesus uns hier sagen? Möchte er wirklich sagen, dass unser physisches Leben ja nicht so wichtig ist, dass wir es verlieren sollen, dass wir sterben sollen? Was ist hier eigentlich gemeint? Wer sein Leben verliert? Vielleicht etwas präzisieren, aber es geht schon um das Leben. Okay, gut. Vielleicht noch ein Gedanke? Persönlich. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Auf das wollte ich hinaus. Das eigene Ich. Hier sagt der Herr Jesus, wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird gerettet werden. Seht, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, dann möchte Gott uns weiterführen. Und das ist sein Ziel mit uns, dass wir unser Leben, unser eigenes Ich, unsere Wünsche, unsere Vorstellung vom Leben, ja, das ist vielleicht die Ausbildung. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich werde das machen, ich werde jenes machen. Man setzt sich Ziele, man ist zielstrebig und man geht den Weg. Und man fragt überhaupt nicht, was ist eigentlich Gottes Wille für mich, dieses eigene Leben. Ja, ich möchte doch entscheiden, wo es lang geht. Man lebt nur einmal und ich treffe jetzt die richtige Entscheidung fürs Leben. Seht, mein Wunsch ist es, dass wir unser Leben, unser eigenes Leben, dieses eigene Ich auf den Altar legen und dass wir es so verlieren, dass wir es nie mehr finden. Das ist der Gedanke hier. Dass wir es so verlieren, ich sage es noch einmal, dass wir es nie finden. Und ich möchte den Gedanken auch aufgreifen, Gott möge uns bewahren, dass der Teufel uns irgendwie etwas in den Sinn bringt, dass wir anfangen zu suchen, wieder nach diesem Leben. Seht, wir können dieses Opfer, was uns auch schon gesagt wurde, auf den Altar legen. Aber wir können dieses Opfer vom Altar auch zurückziehen. Und da möge Gott euch doch ganz besonders auch bewahren. Seht, in dem Verständnis eines Ungeheiligten ist es doch ganz wichtig, eigene Ziele zu erreichen. Das eigene Leben zu verwirklichen, so wie man es sich vorstellt, erfolgreich zu sein und all die Attribute, die man damit auch verbindet. In dem Verständnis eines geheiligten Menschen ist eigentlich das wichtig, was für Gott wichtig wird oder ist. Und Gott, und das seid ihr versichert, liebe Seele, er hat Gedanken des Friedens mit uns. Er hat Gedanken des Friedens. Wenn wir ihm anbefehlen, unser Leben, er wird wunderbar für uns sorgen. Du wirst nicht sofort ja den Schritt 10 oder 15 vor dir sehen, aber du wirst immer dieses Licht vor dir haben, um immer den ersten Schritt auch zu tun. Und das ist dieses Ziel des Evangeliums, diese völlige Übergabe, was wir gelesen haben, dreimal das Wort ganz. Und wenn du Gott dienst, dann bitte ganz. Erwäge die Kosten und diene dann von ganzem Herzen. Noch ein Gedanke, den wir vorhin auch gehört haben. Das Ziel des Evangeliums ist, den Ruhm Gottes hier auf Erden weiter zu vermehren. Seht, wir werden irgendwann mal unsere Knie beugen, ja, und vor dem dreimal heiligen Gott niederfallen, ihn anbeten, ihm danken für all das, was er an uns getan hat. Aber er möchte den Dank nicht nur im Himmel nachher haben, sondern er möchte es heute, er möchte es jetzt, er möchte es in deinem Leben haben, dass er verherrlicht wird. Und die große Frage ist, die sich hier jetzt sich persönlich auch stellt, wir haben all die Ziele betrachtet des Evangeliums und es hat alle anderen betroffen. Nur nicht mich vielleicht. Und ich möchte diese Frage jetzt stellen an dich persönlich. Ist Gott mit dir persönlich zum Ziel gekommen? Gott hat einen Plan mit dir. Einen ganz persönlichen Plan mit dir für dein Leben. Und die Frage ist, ist er mit dir zum Ziel gekommen? Ich wünsche, dass wir diese Frage offen und auch ehrlich uns gegenüber auch beantworten. Und denk bitte daran, dass wir uns bei all den Dingen, bei all den Zielen auch nicht verzetteln sollten. Und ich möchte uns noch einmal aus 1. Korinther was vorlesen. 1. Korinther 1, die Verse 22 bis 24. 1. Korinther 1, 22 bis 24. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gott segne uns alle. Amen.